Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der LifePoint Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst.
Vater, wir danken dir, dass dein Wort nie erschüttert wird, sondern dass das, was du gesagt hast, dass das wahr ist, dass es echt ist und dass es uns trägt. Ich danke dir, Jesus, dass dein Wort uns nie enttäuschen wird, dass es uns nie irgendwie zurücklassen wird und dass wir nicht wissen, wie es weitergeht oder dass wir die Hoffnung verlieren sollen, dass in deinem Wort die Hoffnung selbst liegt. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns heute Morgen dein Wort aufschließt, dass du uns zeigst, was du zu uns sagen möchtest, dass du wirklich zu unseren Herzen sprichst, Herr Jesus, dass es nicht in unserem Kopf landet, sondern in unserem Herzen. Ich möchte dich bitten, Papa, dass du die Bergpredigt, dieses Wort von dir heute aufschließt für uns, dass wir verstehen, was du uns damit sagen möchtest und uns damit ermutigst und Hoffnung schenkst, Herr Jesus, heute Morgen. Amen. Hey, so schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Einen schönen Sonntagmorgen. Bei wunderbarem Wetter seid ihr hergekommen. Ich finde es richtig schön. Es ist toll, wenn es draußen sowohl sonnig als auch kalt ist. Ich finde es irgendwie eine coole Kombination. Ihr hört es aber auch ein bisschen in meiner Stimme. Ja, so ein bisschen angeschlagen bin ich noch. Von daher werde ich heute nicht allzu viel rumschreien. Aber ich freue mich trotzdem auf die Message heute mit euch. Wir schauen heute in die Bibel rein, wie so oft. Ja, heute aber an einer ganz besonderen Stelle. Und zwar manche Bibeln, die haben ja, vielleicht kennt ihr das, die haben die Worte von Jesus in Rot. Also Red Letters, auf Englisch zumindest gibt es das ganz oft. Ja, da ist dann die Worte von Jesus nochmal ganz besonders hervorgehoben, ja, im Neuen Testament. Und so ähnlich machen wir es heute auch. Ja, wir gucken uns The King's Speech an, ja, die Rede des Königs. Wir gucken uns die Bergpredigt an. Das sind so drei Kapitel im Matthäusevangelium. Und in diesen drei Kapiteln packt Jesus alles an Theologie rein, ja, was ihm so einfällt. Es wird quasi einmal alles zusammengefasst, was Jesus gesagt hat. Und es ist wirklich sehr, sehr dicht. Und wir gucken uns in dieser Serie verschiedene Aspekte in der Bergpredigt an. Ja? The King's Speech. Und zwar, die Bergpredigt ist deshalb besonders, deswegen haben wir es auch The King's Speech genannt, weil Jesus sich darin als König vorstellt. Ja? Es geht um das Reich Gottes. Es geht darum, wie Jesus anders als in dieser Welt, wie Jesus sagt, wie das Reich Gottes ist. Deswegen auch die Rede des Königs, ja? Weil er sich als König vorstellt. Ganz andere Werte, ganz andere Maßstäbe als in dieser Welt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir als Christen uns mit diesen drei Kapiteln ganz besonders beschäftigen. Ja? Jesus fordert nämlich eine Entscheidung von dir in diesen drei Kapiteln. Ja? Das ist nicht so was, was man irgendwie liest und sich so denkt, ach, irgendwie schön, ja, liebe deine Nächsten und so, sondern nee, da geht es richtig zur Sache. Ja? So, in jedem Satz steckt irgendwie schon wieder ein neuer Gedanke drin. Ist wirklich sehr, sehr dicht. Es geht um unsere Herzenshaltung. Ja, es geht wirklich um eine tiefe innere Umkehr und deshalb freue ich mich auf diese Serie, die uns zu Ostern hinführt, ja? die Theologie, die Art und Weise, wie Jesus über die Welt und über Gott und über Menschen nachgedacht hat, ist da sehr, sehr kompakt zusammengefasst. Ich habe für heute aber wirklich ein sonderbares Thema, ein seltsames Thema auf dem Herzen. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr euch da jetzt drauf einlasst, aber wir gucken mal. Ja? Und zwar, ich habe euch ein Foto mitgebracht. Vielleicht klickst du mal auf das erste Foto von meiner Slideshow. Ja? Geld. Wir sprechen heute über Geld. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal eine Predigt hattet, ja, wo es um Geld ging. Am Anfang dachte ich auch so, hä, warum? Aber wenn man mal die Bibel genau liest und mit diesem Hintergedanken liest, dann merkt man, Jesus redet echt viel über Geld. Ja? Er redet mehr über Geld als über Sex. Ja? So, also von daher, Geld scheinbar ist wirklich wichtig und Jesus hat sich da viele Gedanken drüber gemacht und viel mit seinen Jüngern über Reichtum, über Besitz, über das, worüber wir uns Sorgen machen, über das, woran unser Herz hängt, darüber hat Jesus ganz viel gesprochen. Ich habe in meinem Job oft viel mit Geld zu tun, ja? Nicht mit meinem eigenen, aber mit dem von meinen Kunden. Und ich habe etwas ganz Grundlegendes über Geld festgestellt, ja, nämlich das, was hier steht, Geld macht blind. Ja? Deswegen hat Dagobert Duck hier auch eine Brille auf. Wobei, muss ich kurz erzählen, ja, kleine Anekdote, ich habe ChatGPT gefragt, ob es mir bitte ein Foto von Dagobert Duck macht. Und dann sagt es, nee, das darf ich nicht, weil das ist ja Disney Copyright. Aber, hat ChatGPT vorgeschlagen, soll ich dir einfach eine Ente machen, die so aussieht wie Dagobert Duck? Habe ich gesagt, ja, mach gerne eine Ente, die so aussieht wie Dagobert Duck. Dann haben wir nämlich kein Problem mit Copyright, ja. So, Geld macht blind. Ich will euch das mal ganz praktisch zeigen, ja? Und zwar, ich habe hier einen 20-Euro-Schein, ja? Und ich suche mir mal kurz einen Freiwilligen. Ivo, möchtest du heute mein Freiwilliger sein? Schau mal, bitteschön, Ivo. So. Ivo, jetzt hast du 20 Euro von mir geschenkt bekommen. Darf ich dich mal fragen, wie geht's dir jetzt in diesem Moment?
Naja, ich glaub's nicht.
Du glaubst es noch nicht so ganz. Also, Ivo, ich erkläre dir mal, was in dir gerade vorgeht, okay? Zumindest glaube ich das, also würde in mir so vorgehen, ne? Das erste ist Adrenalin, ja, weil alle gucken auf dich und du bist plötzlich im Mittelpunkt, ohne dass du es irgendwie wusstest, ja, dass das jetzt kommt. Das zweite ist wahrscheinlich, zumindest wenn du es glauben würdest, ja, wären so Glückshormone. Ja, und du denkst dir so, oh ja, was könnte ich mit den 20 Euro anfangen? Ne? Es wird auf jeden Fall für ein schönes Eis und einen Kaffee und noch ein bisschen was reichen. Ne? Man stellt sich so vor, was damit jetzt passiert. Ne? Lohnt sich's in die Kirche zu kommen. So. Lohnt sich's in die Kirche zu kommen, genau. Genau richtig. So. Hat geklappt, so ungefähr vielleicht? Fühlst du dich so, ja? So ein bisschen. War jetzt natürlich nur ein Beispiel, ne? Also, wenn es okay ist, dann. So, Ivo, jetzt, wo du die 20 Euro wieder abgeben musstest, wie fühlst du dich denn jetzt?
Naja, eigentlich ganz normal.
Eigentlich ganz normal. Wisst ihr was? Der Ivo, der ist jetzt genauso reich wie vor einer Minute, aber nur noch halb so glücklich. Ja, also, er hatte mal kurz 20 Euro, ja, und jetzt sind die 20 Euro einfach wieder weg. Und das ist total doof, weil das ist eigentlich total blöd, oder? Und wenn ihr mal drüber nachdenkt, euch würde es auch so gehen. Stellt euch mal vor, ihr kriegt nächsten Monat 500 Euro mehr. Ja, so dann freut für das, was ihr tut, ne? Dann freut ihr euch, ne? Und es ist cool und es hält so ein paar Monate und irgendwann habt ihr euch dran gewöhnt und dann ist es einfach so, ja? Wenn ich euch oder irgendjemand anders, euer Chef, euch aber 500 Euro wegnehmen würde, das würde euch bis ans Lebensende würde euch das ärgern, ja? Oder stellt euch vor, ihr kriegt 500 Euro mehr, alle um euch rum kriegen 1000 Euro mehr, ja? Boah! Da würden viele von euch würden auf die 500 Euro verzichten, ja? Nur damit die anderen keine 1000 Euro kriegen. Total doof, oder? Also Geld macht irgendwie kurz Freude, aber wenn wir es wieder verlieren, dann macht es uns lange Ärger. Das ist ganz doof, das ist total blöd. Und weil aber Geld schenken auch glücklich macht, ja, Ivo, darfst du dir trotzdem von den 20 Euro gerne was Schönes leisten. Ja? Darfst du gerne behalten. Jetzt war der Ivo gar nicht die Testperson in diesem kleinen Experiment, sondern ihr alle. Wie ging es euch denn? Ihr habt euch bestimmt gedacht, hä, warum kriegt jetzt der Ivo 20 Euro, ne? Nur weil der vorne sitzt, ja? Ich sitz nie vorne, ich krieg nie 20 Euro geschenkt. Ja genau, der Daniel hinten, ne, regt sich auch auf. Ist doch total komisch, oder? Plötzlich werden wir richtig neidisch und denken so, hä, warum kriegt jetzt der Ivo 20 Euro und ich nicht? Geld macht uns blind. Geld fokussiert uns auf etwas, was eigentlich nicht wirklich wichtig ist. Und das finde ich total krass, dass man das auch so in so einem kleinen Beispiel schon mal merkt. Ne? Geld macht uns irgendwie asozial, so ein bisschen. Ne? So. Deswegen sind Finanzen auch in einer Beziehung ein echt sensibles Thema. Und da muss man irgendwie gucken, wie man damit klarkommt. Ja? Wie viele Familien zerstreiten sich, wenn es ein Erbe gibt, eben genau aus diesem Grund. Ja? Weil man sich nicht darüber einigen kann, wie man das mit dem Geld machen möchte. Nochmal ein Experiment. Ja, diesmal dürft ihr alle mitmachen. Uns gibt nichts zu gewinnen. Überlegt euch mal kurz, wie viel Geld ihr so gerade ungefähr habt. So eine grobe Zahl im Kopf, ja? Und jetzt überlegt euch mal, wie viel ihr brauchen würdet, damit ihr glücklich wärt. Ja? Habt ihr eine Zahl im Kopf? So grob? Okay. Wisst ihr was? Ich weiß die Antwort für alle von euch. Die Antwort ist einfach mehr. Ja? Das ist total krass. Das ist völlig egal, ob du 100 Euro auf dem Konto hast, dann würdest du dir 100.000, ja, oder ob du 10.000 Euro auf dem Konto hast, dann würdest du dir halt 10 Millionen, ja, so. Das ist total krass. Und das Lustige ist ja, es gibt ja Leute, die so viel Geld haben, wie ihr euch wünschen würdet, die wollen auch mehr, ja. So, also irgendwie ist eigentlich fast egal, wie viel Geld man hat, man möchte eigentlich immer mehr haben. Das ist total doof. Das ist doch eigentlich seltsam und das liegt irgendwie daran, dass in diesem Geld irgendwie ein bisschen Wert von uns drin steckt. Ja, so irgendwie verknüpfen wir etwas mit diesem Geld, was mit uns macht. Ja, wir streben danach, wir wollen das haben, wir fokussieren uns darauf und gleichzeitig sind wir irgendwie nie damit zufrieden mit dem, wie es gerade ist. Ne? Die Tatsache, dass wir in bestimmten Wohnungen wohnen, dass wir ein bestimmtes Handy haben, ein bestimmtes Restaurant gehen können, ja, einen bestimmten Kleidungsstil kaufen können, das gibt uns irgendwie das Gefühl, wichtig und wertvoll zu sein. Ja? Je reicher wir werden, desto eher hängt unser Wert und unsere Sicherheit auch an unserem Geld. Und damit sind wir genau beim Punkt. Ja? Geld macht uns nämlich blind. Jesus hat es auch erkannt und ich möchte euch mal mitten hineinnehmen in die Bergpredigt. Ja? Also wenn ihr eure Bibel dabei habt, dürft ihr gerne aufschlagen. Matthäus 6, ja? Ich mache das hier auch mal gerade. Matthäus 6, bei mir ist es ganz vorne, weil ich nur das Neue Testament mit dabei habe. Matthäus 6, so, die Verse 19 bis 21. Matthäus 6, die Verse 19 bis 21. Und zwar die Situation ist folgende. Jesus hat sich auf einen Berg gesetzt, ja, auf so einen Hügel. Und deshalb heißt das Ganze auch Bergpredigt. Ja? Und dann kommen nicht nur die Jünger, also die mit ihm unterwegs sind, es waren wahrscheinlich auch nicht nur 12, sondern eher so an die 100 Leute, sondern da kommen noch tausende andere dazu. Ganz, ganz viele Menschen wollen von diesem Jesus hören. Hey Jesus, was bewegt dich gerade? Was ist auf deinem Herzen? Ja, und die setzen sich dahin. An anderer Stelle heißt es, die sind so lange da, dass sie sogar Hunger bekommen. Ja, und dann muss Jesus sie füttern. Also die Leute sind wirklich, die füttern, genau, versorgen. Die Leute sind wirklich hungrig nach den Worten von Jesus. Ja? Die sind so richtig heiß drauf zu hören, was dieser Lehrer jetzt sagen möchte. Und Jesus setzt sich oder er steht, man weiß es nicht so genau, jedenfalls bei der Bergpredigt geht es darum, dass Jesus in 3 Kapiteln auspackt, worum es ihm geht. Und in Matthäus 6, die Verse 19 bis 21 heißt es, häuft keine Schätze auf der Erde an, wo Motten und Würmer sie fressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sondern häuft euch Schätze im Himmel an, wo weder Motten noch Würmer sie fressen und wo keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Ja? Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Für die, die eine Fernbeziehung haben, da versteht ihr diesen Satz sehr gut. Ja? Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Ich hatte eine Zeit lang eine Fernbeziehung mit Mara Stuttgart-Berlin. Ja? Und mein Schatz war in Berlin und deshalb war da auch mein Herz. So. Aber Jesus meint es natürlich nicht jetzt im Sinne von Beziehungen, sondern Jesus meint es im Sinne von Geld und Reichtum. Ja? Da, wo unser Schatz ist, da wird unser Herz auch sein. Jesus sagt, dass unser Herz, unsere Aufmerksamkeit, unser Fokus im Leben da ist, wo unser Geld ist. Ja? Oder wo wir glauben, dass unsere Sicherheit herkommt. Und deshalb sollen wir Schätze im Himmel sammeln, nicht auf der Erde, wo sie verloren gehen können. Wir gucken uns gleich noch an, was das genau bedeutet. Aber woran merken wir denn, dass Geld uns blind macht? Ja? Das erste ist, so eine kleine Checkliste für euch. Ja? Das erste ist, du machst dir ständig Sorgen um Geld. Ja? Wenn du das Gefühl hast, du kannst eigentlich an nichts mehr anderes denken, als reicht es noch bis zum Ende des Monats, ja, oder was passiert nächsten Monat? Statt unsere Finanzen gut zu planen, sorgsam mit unserem Geld umzugehen, auf Gottes Versorgung zu vertrauen, machen wir uns ständig Sorgen, ob es reichen wird. Ja? Dann suchen wir unsere Sicherheit auch in diesem Geld. Erster Punkt. Zweiter Punkt, du hast dir einen Job ausgesucht, damit du mehr Geld verdienst. Ja? Ist eigentlich kein Job, wo du richtig Spaß hast, ist eigentlich kein Job, der dich wirklich erfüllt. Ja? Du hilfst damit niemandem, du lernst nichts dazu, du bist vielleicht nicht mal wirklich gut in dem, was du tust. Du willst einfach nur den Status und die Sicherheit, die mit diesem Job kommen. Ja? Checkliste, zweiter Punkt. Dritter Punkt, du hinterfragst deinen Lebensstil nicht. Ja? Wir geben das Geld aus, was wir bekommen, ohne groß drüber nachzudenken. Wir stellen uns nicht mehr die Frage, woher unser Geld kommt, wohin es geht, sondern wir leben einfach in den Tag hinein. Dritter Punkt, ja, du hinterfragst deinen Lebensstil nicht. Vierter Punkt, du kannst nicht von Herzen großzügig sein. Also du kannst schon großzügig sein, auch mal was ausgeben, aber nicht wirklich von Herzen. Es tut immer so ein bisschen weh, wenn du was abgeben musst. Ja? Wer den Pfennig nicht ehrt, ist die Mark nicht wert. Ja? Wir Schwaben, wir sind wirklich ziemlich schlecht darin, großzügig zu sein. Wir sind manchmal ziemlich geizig mit unserem Geld. Ja? Und andere Kulturen sind da ganz anders drauf, sind viel großzügiger. Fünfter Punkt, woran du merkst, dass Geld blind macht, ist, du bist dir gar nicht bewusst, wie reich du tatsächlich eigentlich bist. Ja? Wir kennen immer jemanden, der noch viel reicher ist als wir. Wir kennen immer jemanden noch, der viel geiziger oder gieriger auch ist. Und trotzdem sind wir die reichste Generation, die jemals gelebt hat. Ja, wenn du dir mal anguckst, wie Menschen auf der Welt leben, dann sind wir trotzdem immer noch so im oberen 5% der Menschen, was wir uns leisten können. Das ist echt krass. Und trotzdem reicht uns das, was wir haben, scheinbar irgendwie nicht aus. So eine kleine Checkliste, woran du merken kannst, dass Geld blind macht und ob du vielleicht auch davon betroffen bist. Weil wir denken nie, dass wir betroffen sind. Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst dir so, ah, ich weiß jemanden, der muss unbedingt diese Message hören. Und dann sage ich dir so, nee, genau darum geht's. Geld macht uns blind, ja? Und es ist eine Message für dich und für mich, ja? Man predigt immer auch zu sich selbst. Erst wenn wir uns solche Fragen stellen, dann wird uns vielleicht bewusst, wie fokussiert wir auf den Status und die Sicherheit sind, die mit Geld kommt. Ja? Geld hat die Macht, uns blind zu machen und uns davon abzuhalten, uns selbst kritische Fragen zu stellen. Uns so dahin zu entwickeln, wo Jesus uns eigentlich haben möchte und so mit Geld umzugehen, wie Gott es sich für uns wünscht. Und deshalb spricht Jesus so oft über Geld, ja? Weil er ganz genau weiß, was in uns vorgeht und weil er ganz genau weiß, welche Macht Geld über uns haben kann. So, aber wie geht es denn jetzt eigentlich mit diesem Schatz im Himmel? Ja? Was genau meint Jesus denn damit? Jesus setzt nochmal einen drauf, ja? Matthäus 6, die Verse 24 und 25, sagt er, niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ja? So wie dein Arbeitgeber es nicht so cool findet, wenn du noch einen anderen Arbeitgeber hast. Ja? Genauso sagt Jesus auch, man kann nicht zwei Herren dienen. Und dann macht er es nochmal ganz konkret, ja, was er denn eigentlich jetzt damit gemeint hat und sagt, ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Wirklich, ne? So, also ganz konkret und dem Geld. Er hat es nicht so abstrakt gemeint, sondern hat wirklich gemeint, ihr könnt nicht gleichzeitig Gott hinterherlaufen und im Geld eure Sicherheit suchen. Es gibt eine Geschichte von Jesus, die erzählt davon, wie ein junger Mann zu Jesus kommt. Ja? Der junge Mann war wahrscheinlich Beamter, also ziemlich reich. Die Geschichte steht in Matthäus 19. Und dieser Mann kommt zu Jesus und der war sehr angesehen, ja? So im Volk Israel. Ich habe ChatGPT mal gefragt, wie sowas aussehen könnte. Ne? Seht ihr hier. Ja? Und dieser Mann kommt zu Jesus und er fällt auf die Knie und er fragt Jesus, hey Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Ja, er fragt Jesus quasi, wie man sich für den Himmel qualifiziert. Ja, so was muss ich tun? Und Jesus antwortet, er soll die Gebote halten, die Mose dem Volk gegeben hat. Ja, keinen Mord begehen, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, keine falschen Aussagen machen, Vater und Mutter ehren, die Mitmenschen wie sich selbst lieben. Ne? Und der junge Mann steht da und sagt, all diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Ja, so habe ich alles, kenne ich alles schon, Jesus. Das war die Standard-Sonntagskirchen-Antwort, ja. Ich will von dir wissen, ja, was fehlt mir noch? Irgendwie hat dieser Typ hier erkannt, Jesus, irgendwas fehlt noch. Noch so irgendwas, ich habe das Gefühl, wenn ich das alles mache, ich bin noch nicht ganz da. Was fehlt denn noch? Ja, und die Frage von ihm war eigentlich, ja, Jesus, schon klar, das sind die Basics, aber damals hatten die religiösen Lehrer noch ganz, ganz viele andere Regeln um diese Basic-Regeln herum geschaffen. Und der Mann fragt im Grunde, welche von diesen sind jetzt eigentlich die wirklich dann noch zweitwichtigsten sozusagen? Ne? So, ja, schon verstanden, aber was fehlt mir noch? Und eigentlich ist es ja cool, das ist ja die richtige Einstellung, Jesus, den Meister, ja, mit ganz, ganz viel Respekt zu fragen, hey Jesus, was fehlt mir noch? Markus schreibt, dass Jesus den jungen Mann voller Liebe anschaut. Ja? Agape-Liebe. Und es ist nicht die romantische Liebe, sondern es ist die Liebe, die jemanden von innen heraus kennt, erkennt und das Beste für diese Person will. Und dann sagt Jesus, eins fehlt dir noch. Ja? Was fehlt mir? Eins fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Jesus sagt, die Lösung ist Großzügigkeit. Die Lösung ist Großzügigkeit, dass wir großzügig mit unserem Geld umgehen. Wie reagiert der Mann in dieser Geschichte? Ja, der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Ja? Jesus hat mit dieser Herausforderung den Finger genau in die Wunde reingelegt. Damit hat sich nämlich auf einmal gezeigt, dass er seine Mitmenschen doch nicht ganz so sehr liebt wie sich selbst. Ja? Dieser Mann war blind. Ja? Sein Vermögen, sein Reichtum, sein Geld haben ihn blind gemacht. Er war so fokussiert auf seinen Status und auf seine Sicherheit, dass er es nicht abgeben konnte. Ja? Dass er es nicht wagen konnte, seine Sicherheit stattdessen in Gott zu suchen. Und was war die Reaktion von Jesus? Ja, er fordert ihn auf, alles abzugeben, was er hat. Und das war zu viel für ihn. Die Lösung ist Großzügigkeit. Jesus fordert ihn auf, alles den Armen zu geben. Ja? Und jetzt gibt es auch einige Christen, die meinen, dass das auch für uns gilt. Ja? Mönche zum Beispiel, die sagen, ich gebe alles ab und ich lebe in völliger Armut, einfach weil Jesus das zu dieser einen Person gesagt hat. Aber wenn man mal so drüber nachdenkt, Jesus hat es nicht zu allen Leuten gesagt. Er hat es tatsächlich, wenn ich meine Bibel richtig lese, hat das nur zu diesem einen Typen gesagt. Er soll alles abgeben. Ja? Noch nicht mal Zachäus. Ja? Zachäus, andere berühmte Geschichte von einem reichen Typen, ist auf dem Baum, kommt runter. Jesus lädt sich zu ihm zum Essen ein. Jesus sagt nicht, er muss alles abgeben. Das ist keine Bedingung dafür, dass Jesus zu ihm nach Hause kommt oder dass Jesus ihm vergibt. Überhaupt nicht. Das ist eine Folge davon, dass er einen Teil von seinem Reichtum abgibt danach. Aber es war nicht die Bedingung. In diesem Fall macht Jesus es zur Bedingung. Warum ist es so? Jesus kennt diesen jungen Mann, diesen reichen Mann durch und durch. Ja? Und er weiß genau, dass das seine Schwachstelle ist. Er weiß genau, dass sein Herz am Geld hängt, dass sein Schatz da ist, wo sein Herz da ist, wo sein Schatz ist. Und das ist für ihn ein enormes Hindernis. Ja? Wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Und das Krasse ist, der Mann hat es sogar gewusst. Der hat es sofort verstanden. Er ging traurig weg, weil er genau wusste, das ist die eine Sache, die kann ich nicht tun. Das ist die eine Sache, die kann ich nicht abgeben. Das bleibt irgendwie an mir. Und vielleicht hat er es schon geahnt, als er gefragt hat, was fehlt mir noch, dass Jesus genau darauf raus möchte. Ja? Wisst ihr was? Gott selbst ist großzügig. Ja, die Lösung ist Großzügigkeit und Gott selbst ist großzügig. Wenn ihr euch mal zum Beispiel Planet Earth oder so anschaut, ja, ab und zu, wenn mir langweilig ist im Zug, ja, dann mache ich Disney auf und da gibt es nämlich Planet Earth und so coole National Geographic-Filme und so. Und dann gucke ich mir die an und denke mir so, unfassbar, was Gott geschaffen hat, oder? So viel Schönheit, Sonnenauf- und Untergänge und Wälder und Blumen und Wiesen. Und man denkt sich so, das muss jemand geschaffen haben, der einfach großzügig war, der alles reingelegt hat in diese Welt, was er sich vorstellen konnte. Und die Welt ist ein wunderbarer Ort. Gott ist großzügig von ganzem Herzen. Ja? Und deshalb ist großzügig nicht nur eine Lösung für unsere Blindheit, sondern etwas, was Gott in diese Welt hineingelegt hat. Und daran sollen wir uns orientieren. Großzügigkeit macht uns deshalb frei und sie ist deshalb die Lösung gegen die Blindheit, weil sie unseren Blick wegnimmt von dem, was wir haben und unseren Blick richtet auf das, was wir mit unserem Geld Gutes tun können. Ja? Weil wir uns zugestehen, dass alles, was wir haben, letztlich nur ein Geschenk ist von Gott. Und weil wir in das investieren können, was wirklich wichtig ist. Wir können mit unserem Geld Gutes tun und das finde ich genial. Aber Großzügigkeit braucht einen Plan. Ja? Jesus sagt, wenn jemand ein Haus bauen will, setzt er sich dann nicht zuerst hin und kalkuliert alles durch. Ja? Und als guter Schwabe würde man sagen, ja klar, das machen wir, gell? Ich habe ziemlich lang studiert, ja, 6 Jahre. Und in der Zeit kennt ihr alle, oder weiß nicht, ob ihr es kennt, aber in der Ausbildung zumindest, ne, oder in der Schule, da ist das Geld einfach noch ziemlich knapp. Ja? Und dann bekommt man so sein erstes Gehalt und denkt sich, boah, die Welt steht am offen. Ja? Und was ich aber gelernt habe und weiß nicht, ob du das auch so kennst, ist, unsere Ansprüche steigen immer mit dem, was wir gerade verdienen. Und deshalb braucht Großzügigkeit einen Plan. Ja? Obwohl man mehr zur Verfügung hat als noch vor einem halben Jahr als Student, ja, ist das Geld am Ende des Monats trotzdem genauso weg. Und deshalb braucht Großzügigkeit einen Plan. Der Plan hat 3 Schritte. Ja? Der erste Schritt ist Analyse. Analysis. Ich weiß nicht, ob du einen guten Überblick hast über dein Geld, über dein Reichtum. Aber vielleicht würde es dir gut tun, wenn du mal für ein paar Wochen, für ein paar Monate einfach mal wirklich sauber mitschreibst, was so reinkommt und rausgeht. Ja? Reinkommt ist noch relativ einfach. Das sind meistens nur ein paar Überweisungen. Rausgeht ist ziemlich schwierig. Ja? Das ist wirklich aufwendig und Kfz-Steuer einmal im Jahr. Und je mehr Kinder man hat, desto komplizierter wird es und so weiter. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir verantwortungsvoll mit unserem Geld umgehen. Und egal, wie viel du hast, ja, egal, wie viel rein und raus geht, ist wirklich wichtig, dass du einen Überblick hast, zumindest ab und zu mal, einen guten Überblick darüber hast, was so reinkommt und was so rausgeht. Erster Punkt, Analyse. Jetzt wissen wir also, wie viel Geld wir zur Verfügung haben, wo es gerade hingeht. Ja. Dafür gibt es übrigens auch sehr coole Apps, die dabei helfen. Und dann kommt der zweite Schritt, ja, die Entscheidung. Großzügigkeit braucht einen Plan. Jetzt geht's ans Eingemachte. Ja? Jetzt wird die Richtung vorgegeben. Und zwar, ich für mich zum Beispiel habe definiert, zusammen mit Mara, ja, mit meiner Frau, wie viel Geld möchte ich grob für was ausgeben. Ja, so, ich werfe mal ein paar Zahlen in den Raum, das stimmt jetzt natürlich nicht, aber so ungefähr 30% fürs Wohnen. Ja, das ist so ein Durchschnitt in Europa. Ja. 20% irgendwie fürs Essen, ist auch ziemlich teuer geworden. 15% für Freizeit, ja, 10% für sonstige Ausgaben. Ne, 15% für sonstige Ausgaben, sonst geht es nicht auf 100 auf. 10% sparen, ja. Und ich will 10% spenden, habe ich mir vorgenommen, ja. Ich habe mir vorgenommen, 10% von dem, was reingeht, geht auch wieder raus. Geht nicht raus, sondern geht in Gottes Reich. Und zwar habe ich mir vorgenommen, einfach immer am Monatsende zu gucken, was ist reingekommen. Und dann für den Folgemonat genau das zu überweisen und einfach weiterzugeben, ja, in Gottes Reich zu investieren. Und vielleicht ist es bei dir gerade nicht viel, vielleicht ist es total viel und beides ist ein großer Schritt. Ja, weil egal, ob du wenig hast oder viel, es wird immer ein großer Schritt sein, nochmal was abzugeben. Vielleicht sind es bei dir auch keine 10%, sondern mehr oder weniger. Aber der wichtige Punkt ist, Großzügigkeit braucht einen Plan. Wenn du immer bis zum Ende des Monats wartest, dann wird nie was übrig sein. Sondern das Wichtige ist, dass wir am Anfang eine Entscheidung treffen, wie verantwortungsvoll wir mit unserem Geld umgehen müssen. Und dieses Spenden, dieses Großzügigsein, auch wenn ich am Ende des Jahres zurückdenke und mir überlege, boah, was hätte ich mit dem Geld alles anfangen können, ja, trotzdem ist es für mich immer wieder eine Erinnerung, dass das alles ein Geschenk ist, was reingekommen ist. Ja? Genauso wie das, was ich weitergegeben habe. Und der dritte Schritt ist umsetzen. Ja? Jeder Plan ist für die Tonne, wenn wir nicht was damit machen. Also such dir vielleicht jemanden, ne, setz dich mal mit deinem Partner zusammen oder such dir jemanden, wo du mal offen drüber sprechen kannst und überleg einfach, hey, was heißt es für mich und meine Finanzen? Was heißt es für das Geld, das Gott mir anvertraut hat? Was kann ich damit Gutes tun? Ja? Also, nochmal zusammengefasst. Ja? Geld macht blind. Die Lösung heißt Großzügigkeit. Und Großzügigkeit braucht einen Plan. Ich möchte schließen mit einem Vers aus 2. Korinther, das jetzt nicht mehr Bergpredigt. Ja. 2. Korinther 8, Vers 9. 2. Korinther 8, Vers 9. Ich habe ja vorher gesagt, Gott ist großzügig, wenn ich mir so die Welt anschaue. Aber Gott hat sich nochmal in seiner Großzügigkeit in einer anderen Dimension gezeigt. Und da möchte ich zum Schluss drauf eingehen. 2. Korinther 8, Vers 9. Ihr wisst ja, welche Gnade uns unser Herr Jesus Christus erwiesen hat. Obwohl er reich war, wurde er arm für euch. Denn durch seine Armut solltet ihr reich werden. Das heißt an anderer Stelle, dass Jesus nicht an seinem Reichtum, an seiner Herrlichkeit festgehalten hat, wie so ein Dieb, ja? wie so ein Bankräuber, der aus der Bank rausrennt, der lässt diese Tasche ums Leben nicht los, ja? Wie so ein Dieb. Nein, Jesus hat nicht daran festgehalten wie an einem Raub, sondern er hat es freiwillig abgegeben, seine Herrlichkeit. Er ist auf diese Erde gekommen. Stell dir das nur mal ganz, ganz kurz vor. Ja? Du bist der Schöpfer dieser Welt. Du hast das alles geschaffen, was hier ist. Du hast dein ganzes Herz reingelegt. Du hast diese Menschen geschaffen. Die Menschen sind in Sünde gefallen. Ja? Die bekriegen sich. Da ist ganz viel Schmerz und Hilflosigkeit in dieser Welt. Und du als Schöpfer entscheidest dich, eines dieser Geschöpfe zu werden. Du lässt all deine Herrlichkeit, all das, was dich ausmacht, lässt du hinter dir. Und du lebst deine Großzügigkeit bis zum Letzten aus. Du kommst auf diese Welt und wirst so ein kleines, kleines Menschlein, das du selbst geschaffen hast. Das ist unfassbar, oder? Und dann geht Jesus noch diesen allerletzten Schritt weiter. Nicht nur, dass er auf diese Welt gekommen ist. Er hätte auch auf diese Welt kommen können als König, der sich von allen verehren lässt, ja, und der irgendwie im größten Palast wohnt und alles Mögliche hat, was er braucht. Nein, Jesus kommt auch noch auf diese Welt und er wird geboren in einem Stall. Ja? So, er leidet sein ganzes Leben lang, er hat eigentlich nie wirklich was und am Ende seines Lebens wird er gekreuzigt wie ein Verbrecher. Das ist die ultimative Großzügigkeit, die man überhaupt leben kann. Und so hat sich Jesus in dem offenbart, wer er ist. Er sagt, hey, alles, was ich habe und alles, was ich euch schenke, ist ein Geschenk. Und ich möchte, dass ihr damit verantwortungsvoll umgeht, dass ihr damit Gutes tut, dass ihr damit lernt, großzügig zu sein und in andere zu investieren. Und das ist die Botschaft, glaube ich, die Gott mir zumindest aufs Herz gelegt hat für euch heute. Ja, Gottes Reich zu bauen bedeutet, dass er uns herausfordert, großzügig zu sein, genauso wie er es uns vorgelebt hat. Ja? Obwohl er reich war, wurde er arm für uns. Ich möchte zum Schluss mit uns beten. Vater, wir danken dir für diesen Tag, wir danken dir für dieses Wort. Und du siehst ja, dass es herausfordernd ist. Wir reden nicht oft über Geld in der Gemeinde. Und wir reden auch nicht darüber, weil es irgendwie LifePoint jetzt braucht oder dein Reich braucht, Herr. Sondern ich bin fest überzeugt, Gott, dass du unser Geld eigentlich nicht brauchst. Sondern dass es dir darum geht, dass Geld unseren Charakter formt und dass du möchtest, dass wir damit verantwortungsvoll und großzügig umgehen. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, wo unser Schatz liegt in unserem Herzen. Ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, wo wir gerade unseren Fokus, unsere Aufmerksamkeit auf etwas gelenkt haben, was nicht das ist, was du dir für uns wünschst. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass wir immer mehr lernen, von dir abhängig zu sein. Immer mehr lernen, auf dich zu vertrauen, unsere Sicherheit in dir zu suchen und nicht in dem, was auf unserem Konto liegt. Ich möchte dich bitten, Papa, dass du uns hilfst, mit Geld umzugehen, in einer Welt und in einer Gesellschaft, wo Geld so zentral ist, Herr Jesus, wahrscheinlich noch viel mehr, als es damals war. Ich möchte dich bitten, Papa, dass du uns hilfst, Herr, dass du unsere Herzen aufmachst für das, was du uns zu sagen hast, dass du uns zeigst, wo du uns haben möchtest und dass du unseren Charakter immer mehr formst, dass wir so immer mehr dir ähnlicher werden dürfen, Herr. Und ich danke dir, Vater, dass du als Schöpfer Großzügigkeit in diese Welt reingelegt hast, dass es so, so viele Arten von Tieren und Pflanzen gibt und dass wir es genießen dürfen, in dieser großzügigen Welt zu leben, Herr. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du Großzügigkeit gelebt hast, indem du auf diese Welt gekommen bist, indem du nicht an deiner Herrlichkeit, an deinem Reichtum festgehalten hast, sondern alles weggegeben hast und Mensch geworden bist unter uns. Und ich danke dir, Herr, dass du diesen letzten Schritt gegangen bist, ans Kreuz gegangen bist für uns und unsere Unzulänglichkeiten, Herr. Ich möchte dich bitten, Vater, dass du uns begegnest in deinem Wort, in dieser Serie, Herr Jesus, dass deine Worte als König immer wieder neu zu uns sprechen, uns herausfordern. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du dieses Wort heute in unser Herz legst. Amen.
Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, sei gesegnet.